Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Wie im Freistaat Bayern ist man auch im Freistaat Sachsen gerne konservativ unterwegs. Politisch gesehen ist Sachsen die letzten 30 Jahre in CDU-Hand gewesen. Das gilt natürlich vor allem für die Landesebene, aber auch für die kommunale Ebene, also sprich die Ebene der Landräte und Bürgermeister. Die haben ja viel zu entscheiden, das wissen wir spätestens seit Corona. Und in Sachsen sind auch seit Jahren diese Posten mit CDU-Leuten besetzt. Gestern war die erste Runde der Kommunalwahlen, also Landräte und Bürgermeister in Sachsen. Und über den Ausgang will ich jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten in Sachsen, nämlich Alexander Moritz. Wie hat denn die CDU abgeschnitten?
Ja, die CDU hier in Sachsen, die kann heute aufatmen. Drei Amtsinhaber in diesen Landratsposten wurden direkt wiedergewählt, hatten direkt mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Und die große, naja, die große Unbekannte, die große Sorge vor der AfD hat sich nicht bestätigt. Die ist deutlich unter den selbstgeweckten Erwartungen zurückgeblieben, liegt in keinem der Landkreise vorne. Allerdings in 5 Landkreisen, da wird es einen zweiten Wahlgang geben, weil eben keine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang zustande gekommen ist. Da liegt die CDU fast überall vorne. Ausnahmen sind einerseits die Landeshauptstadt Dresden. Da tritt die CDU gar nicht als Partei an, sondern nur mit einem überparteilichen Kandidaten, Dirk Hilbert, der hier schon Oberbürgermeister ist, eigentlich ein FDPler. Und im Landkreis Mittelsachsen gibt es einen Achtungserfolg für Dirk Neubauer. Der war mal in der SPD, wird jetzt von den linken Parteien unterstützt und ist aus dem Stand auf den ersten Platz gekommen. Und zwar vor den CDU-Kandidaten. Das Ganze macht die Partei, also die CDU, heute zuversichtlich, aber auch demütig, also gemischte Gefühle. So hat das heute der Generalsekretär hier in Dresden ausgedrückt. Und die sächsische CDU hofft jetzt auf den zweiten Wahlgang und hofft, dass das quasi für die Partei glimpflich über die Bühne geht. Wie gesagt, in Mittelsachsen, da könnte es zum ersten Mal seit langem einen Nicht-CDU-Landrat geben.
Sie haben es ja schon angedeutet, der AfD wurde ja durchaus im Vorfeld zugetraut, der CDU den Schneid abzukaufen, also ihr gefährlich zu werden. Das hat nicht funktioniert. Was sind Ihre Erklärungen dafür?
Ja, man ist deutlich unter den Erwartungen geblieben. Das musste auch Jörg Urban, der Landesvorsitzende, hier heute einräumen. Er sieht das Problem aber nicht so sehr inhaltlich bei der Aufstellung seiner Partei, sondern sagt einerseits, naja, die Begeisterung für Landtagswahlen ist sowieso nicht so groß. Also man hat einfach nicht genug mobilisieren können. Das ist seine Erklärung. Und die eigenen Kandidaten seien zu unbekannt gewesen. Wobei man sagen muss, die AfD hier in Sachsen hat einige Landtagsabgeordnete ins Feld geschickt, auch im Wahlkampf deutlich unterstützt von der Bundespartei. Also man hat sich sehr ins Zeug gelegt, weil das wäre für die Partei schon ein großer Prestigegewinn gewesen, wenn man zum ersten Mal eben nicht nur in der Oppositionsrolle auftreten könnte, sondern einen Landratsposten mit Regierungsverantwortung einnimmt. Man hofft jetzt noch ein bisschen auf den zweiten Wahlgang für Görlitz. Da war das beste Ergebnis für die AfD. Da war sie relativ knapp hinter der CDU. Rechnet man sich noch Chancen aus, vielleicht für Mittelsachsen oder Bautzen? Das ist theoretisch noch möglich, aber ich würde diese Chancen jetzt nach den Ergebnissen von gestern im ersten Wahlgang eher als gering einschätzen.
Am 3. Juli geht es in die zweite Runde. Sie haben es gesagt, da können ja auch die Wählerinnen und Wähler von anderen Parteien entscheidend sein, um zu bestimmen, wer denn so einen Landratsposten zum Beispiel ergattert. Sie haben gesagt, es sieht nicht so gut aus, dass der AfD-Kandidat es schafft. Das wäre ja immerhin das erste Mal, dass ein AfD-Kandidat so einen Verwaltungsposten übernimmt, statt nur in der Opposition zu sein. Und man könnte ja sagen, na, die AfD ist weiter im Sinnflug, wie man das ja auch schon in anderen Bundesländern beobachtet hat. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio, Sie verfolgen das. Zuletzt flog ja die AfD auch raus aus einem Landtag, das war in Schleswig-Holstein. In Hamburg hat es ganz knapp gereicht. Also ist das jetzt die logische Weiterentwicklung eines Kurses, eines Trends in der AfD?
Naja, also es gibt eine interessante Liste, die wird auch in der AfD rumgereicht und da stehen mittlerweile 10 Wahlen drauf, bei denen man Verluste eingefahren hat. Von innerparteilichen Kritikern wird das gerne geteilt, wird auch an die Presse durchgestochen. Man schiebt diese Verantwortung Tino Chrupalla zu, der ja seit dem Abgang von Jörg Meuthen alleiniger Parteichef ist. Man sieht, diese Reihe fängt an mit der Bürgerschaftswahl in Hamburg im Februar 2020, geht dann über die Wahlen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, aber auch auch Sachsen-Anhalt im vergangenen Juni. Die Bundestagswahl, da hat die AfD eingebüßt, liegt nur noch knapp über 10%. Auch bei der Wahl für den Senat hier in Berlin, beziehungsweise für das Abgeordnetenhaus, hat sie mit 6,2% deutlich eingebüßt. In Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr auch. Das ist interessant, weil das ja auch ein Bundesland ist, was im Osten von Deutschland liegt. Ja, Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen in Schleswig-Holstein nicht vertreten. Und das wurde von einigen schon auch als deutlicher Weckruf empfunden und hat auch die innerparteiliche Debatte durchaus nochmal angestoßen.
Alexander Moritz, der Erfolg der AfD in Sachsen war ja lange ziemlich stabil. Ist er jetzt getrübt? Kann man sagen, das ist so eine Entwicklung, die sich vielleicht fortsetzen könnte?
Ja, ich denke, das kann man schon sagen. Zumindest, dass die AfD auch in Sachsen ihr Wählerpotenzial ausgereizt hat. Das war ja schon bei der Bundestagswahl so, auch wenn man sich da nochmal zurückerinnert in den Herbst. Da hat auch in Sachsen die AfD etwas weniger Prozentpunkte bekommen bei den Zweitstimmen als 4 Jahre zuvor. Trotzdem war sie damals hier stärkste Partei, hat der CDU fast alle Direktmandate abgenommen. Und darauf hat die Partei jetzt hier eben auch gesetzt und hat gedacht, naja, wenn das bei der Bundestagswahl geklappt hat, dann klappt das bei den Landratswahlen wohl auch. Da hat sich jetzt eben gezeigt, naja, so ganz ist es nicht, weil es aber auch eine andere Wahl ist. Also bei einer Landtagswahl oder bei einer Bundestagswahl zählt die Partei möglicherweise mehr als bei solchen Kommunalwahlen, wo es ja häufig auch um die Personen geht. Ja, trotzdem macht sich jetzt die AfD hier auch Gedanken. Jörg Obern, der Landesvorsitzende, wurde heute auch danach gefragt, was das denn für den strategischen Kurs seiner Partei bedeutet. Da wollte er sich noch nicht so festlegen, sagt, naja, man muss irgendwie einerseits natürlich realpolitische Angebote machen, sagen, wir können auch regieren, auch wenn man es nicht tut. Und andererseits, so eine gesunde Dosis Populismus braucht diese Partei einfach, um weiter erfolgreich zu sein.
Wenn wir jetzt auf Bundesebene gucken, Nadine Lindner, nicht umsonst findet ja der nächste Bundesparteitag der AfD in Riesa statt ab nächsten Freitag. Ist Sachsen dann doch nochmal, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen was Besonderes für die AfD, auch wenn sie da jetzt einen Dämpfer bekommen haben?
Ja, also das hat man ja daran gesehen, dass zum Beispiel Tino Chrupalla, aber auch Alice Weidel gemeinsam in den Kommunalwahlkampf eingegriffen haben, jetzt am Wochenende, auch am Samstag, in zahlreichen Städten auf den Marktplätzen unterwegs waren. Das ist, ich könnte jetzt auch ein bisschen vereinfacht sagen, Alice Weidel hat sich da fast mehr engagiert als im Bundestagswahlkampf, aber das sei mal dahingestellt. Für die AfD ist Sachsen tatsächlich besonders. Es wird als Stammland angesehen, wenn man zurückblickt auf das Jahr 2014. Damals ist die Partei dort in ihren allerersten Landtag im Bundesgebiet eingezogen. Ich war damals Landeskorrespondentin, habe mir das angeschaut. Das war schon eine bundesweite Neuigkeit. Frauke Petri, eine der ehemaligen Bundessprecherinnen, kommt aus Sachsen. Man hat dort schon 2017 3 Direktmandate für den Bundestag erringen können, hat damit auch der CDU wirklich also empfindliche Verluste, empfindliche Dämpfer beigebracht. Und es reiht sich sozusagen noch weiter. Man hat hier Anschluss an die Straßenproteste gesucht, zum Beispiel an Pegida, die ja seit 2014 in Dresden unterwegs waren, aber zum Beispiel auch bei den Demonstrationen 2018 in Chemnitz hat man sich dort eingereiht. Es gibt jetzt Überlegungen, eine Immobilie in Meißen zu erwerben, um sich dort noch fester zu verankern. Tino Chrupalla, der Parteichef, hat hier seinen Wahlkreis 2-mal direkt gewonnen. Und die Idee, die immer wieder postuliert wurde, auch so im Vorfeld dieser Kommunalwahlen, war immer, dass von Sachsen aus ja eine blaue Welle durch das Land rückt, dass das Land, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, aber quasi als Blaupause dienen kann. Und es hat sich ja jetzt gezeigt, dass die sächsischen Wählerinnen und Wähler das auch durchaus anders sehen und der AfD jetzt den Weg an die Macht und seins Landräte nicht unbedingt eröffnen möchte.
Also es kann natürlich zum Teil auch an dieser unglaublich niedrigen Wahlbeteiligung liegen. Die war ja zum Teil bei 39%, auf jeden Fall in allen Bezirken unter 50%. Die Frage nochmal an Sie beide. Ja, haben Sie dann kein Personal oder wirklich kein Thema, was jetzt zündet?
2 Sachen sind mir aufgefallen bei den Wahlergebnissen jetzt der Kommunalwahl. Die AfD ist ja schon in einer Zwickmühle auf einmal, weil sie eben nicht mehr nur diese Protestpartei ist. Auf der einen Seite werden ihr nämlich Stimmen abgenommen von einer neuen Protestpartei, das sind die Freien Sachsen, die auch angetreten sind teilweise, die ja diese Impfskepsis und die Corona-Proteste maßgeblich mitbestimmt haben. Die Kandidaten dieser Partei haben dort, wo sie angetreten sind, zwischen 10-20% der Stimmen bekommen, die dann der AfD gefehlt haben. Auf der anderen Seite ist die AfD teilweise zurückgefallen hinter Kandidaten der Freien Wähler, die ja auch sagen können, sie sind nicht Teil dieser etablierten Parteien, aber doch nicht ganz so radikal, auch im Personal, wie die AfD. Und irgendwo dazwischen muss die AfD sich jetzt auch in Sachsen positionieren. Das scheint in diesem ersten Wahlgang eben nicht so gut gelungen zu sein, wie man sich das ausgemalt hat. Und was das Personal angeht, da stößt die Partei, auch wenn sie sehr verankert ist hier im Land, mit schon auch Mitgliedern und auch Kreisverbänden, in denen sich Menschen engagieren, offensichtlich an der Decke, was sich ja auch daran zeigt, dass viele der Menschen, die jetzt angetreten sind, eben schon ein Mandat haben, nämlich im Landtag.
Ja, und für die Bundesebene spiegelt sich das tatsächlich auch, diese alte Strategiedebatte, dieser alte Streit. Das ist das, was man auch bei der AfD hier im Bund beobachten kann. Diese Frage, wollen wir langfristig in der Fundamentalopposition verbleiben? Also das heißt im Endeffekt diesen eher ostdeutsch geprägten Kurs, das heißt Anschluss zu suchen an die Protestbewegungen, vor allem auf der Straße. Oder möchte man sich bürgerlich, auch problemlösungsorientiert, regierungsfähig geben, um dann in einer fernen Zukunft möglicherweise in Koalition mit der CDU, mit der FDP, mit den Freien Wählern eines Tages einzutreten. Da gibt es auch hier im Bund ganz, ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Und die AfD ist nach wie vor in diesem Dilemma, diesen Kurs nicht lösen zu können. Die AfD hat sowohl eine personelle als auch eine thematische Schwäche. Bei den Themen sieht man, dass die zwei vorherrschenden Themen der letzten zwei Jahre, das heißt die Corona-Politik, aber jetzt natürlich auch der Angriff Russlands auf die Ukraine, dass die AfD anders als in der Asylpolitik in den Jahren vor die Diskussion im Land einfach nicht so prägen kann, auch nicht so emotionalisieren kann, dass sie immer noch, habe ich das Gefühl, als ein Themenpartei wahrgenommen wird, mit den anderen Politikangeboten nicht durchdringt. Und ich würde ja auch eine eklatante Fachpolitikerschwäche attestieren. Wenn man mal kurz die Augen schließt und sich fragt, ja, wer ist denn eigentlich der außenpolitische Sprecher der AfD, der Bundestagsfraktion? Den Namen kennt kaum jemand, weil er kaum in Erscheinung tritt, Peter Büstron. Und ich glaube, das ist wirklich die Schwierigkeit, dass der AfD auch hier aus den Reihen der Bundestagsfraktion tatsächlich auch ein bisschen das Personal fehlt, was im Gegensatz zu anderen Parteien vielleicht auch mal in einer Talkshow dann auch bestehen könnte. Tino Chrupalla zieht relativ viel dieser außenpolitischen Kompetenz an sich, will dort selber punkten, aber seine innerparteilichen Kritiker attestieren ihm da, ich würde sagen, zu Recht mangelnde Vorkenntnisse, mangelnde Kompetenz. Er lässt sich einseitig beraten und dann kommen auch so Dinge raus wie die Rede Ende Februar im Bundestag, wo er diese Sondervermögen für die Bundeswehr als irre bezeichnet hat, wo er auch Russland gelobt hat, wenige Tage nach dem Angriff auf die Ukraine für die Verdienste bei der deutschen Einheit. Und das sind so Punkte, das wird ihm hier tatsächlich von vielen auch, ich möchte sagen, übel genommen.
Nadine Lindner und Alexander Moritz über die AfD in Sachsen und in anderen Bundesländern.